Santa Monica, Stadtteil von Hollywood, USA, 1945. Seit Monaten arbeitet Bert Brecht, im 12. Jahr seines Exils und seiner Flucht vor den Nazis, zusammen mit Charles Laughton an einer englischen Übersetzung seines Stückes »Das Leben des Galilei«. Doch im Februar erhält Laughton ein Filmangebot, die Arbeit muss unterbrochen werden. In sein Arbeitsjournal, das alle Pläne, Projekte und Ideen des Exils sorgsam verzeichnet, macht Brecht folgende Eintragung.
11. Februar 1945. Da Laughton für 8 Wochen in einen Piratenfilm muss, schaue ich mich nach einer Arbeit um und beschließe, das Manifest zu versifizieren in der Art des lukrezischen Lehrgedichts als Fleißarbeit.
Es hat den Anschein, als sei einer gewissen Verlegenheit entsprungen, was Brecht hier vorhat. Doch bei dem Manifest, das Brecht zu versifizieren, heißt in Gedichtform umzuschreiben, beschließt, handelt es sich immerhin um nichts Geringeres als das Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels, jene berühmte Programmschrift, 1848 in London erschienen, mit der die beiden zum ersten Mal das an die Öffentlichkeit brachten, was seither als die politische Theorie des Marxismus gilt. Ein Text, der politische Geschichte gemacht hat wie wohl kein zweiter, brillant und mit bestechender Überzeugungskraft formuliert und doch nicht ohne Hürden und Schwierigkeiten, vor die auch Brecht sich gestellt sieht, zumal wo er daraus ein Gedicht machen will.
20. Februar 1945. Ich verwende alle Morgen für das Gedicht, arbeite am Stehpult, auf das ich die Schreibmaschine gestellt habe, um herumgehen zu können, da die Schwierigkeiten groß sind. Überall herum habe ich fotografische Abzüge des Urtexts liegen.
Februar 1945. Heute, 30 Jahre später, gehört das Kommunistische Manifest zur Schullektüre eines guten politischen Unterrichts an Oberschulen. Volkshochschulen, gewerkschaftliche Bildungsarbeit haben es auf ihrem Themenplan, kurz, es ist, jedenfalls in vielen Landstrichen der Bundesrepublik, nicht in allen, vielleicht den südöstlicheren weniger, zum Allgemeingut staatsbürgerlicher Bildung geworden, das Kommunistische Manifest gelesen zu haben. Dass dem so ist, muss dem Manifest natürlich die ursprünglich polemische und politisch-kämpferische Spitze nehmen, denn für diese Art Schullektüre war es nicht gedacht. Und so könnte man annehmen, dass Brecht, seit den 30er Jahren unerbittlicher und zugleich kritischer Anhänger der marxistischen Theorie, in seiner Bearbeitung des Manifestes eben diesen parteiischen, kämpferischen und polemischen Pamphletcharakter auf neuesten Stand bringen will. Doch dem ist nicht so. Es ist der Februar des Jahres 1945. Die Alliierten besetzen das linksrheinische Gebiet. Hitler schickt Kinder und Jugendliche an Flugabwehrgeschütze, Frauen, Greise und Invalide in den Volkssturm. Am 13. und 14. Februar wird Dresden dem Erdboden gleichgemacht. 300.000 Menschen finden in Flammen und Trümmern den Tod. Die Rote Armee hatte bereits die Weichsel überquert und Pommern besetzt. In 3 Monaten wird der Krieg zu Ende sein. Was hat da das Manifest der Kommunistischen Partei, mit dem Marx 1848 den Arbeitern und Handwerkern Kölns und Umgebung die Ziele der kommunistischen Bewegung darlegen wollte, noch zu sagen? Gleich zu Beginn seiner Arbeit, im Februar 1945, hat Brecht sich dazu Gedanken gemacht.
Das Manifest ist als Pamphlet selbst ein Kunstwerk. Jedoch scheint es mir möglich, die propagandistische Wirkung heute, 100 Jahre später, und mit neuer bewaffneter Autorität versehen, durch ein Aufheben des pamphletischen Charakters zu erneuern.
Das Kommunistische Manifest. 1948, in 3 Jahren also, würde es 100 Jahre alt sein, mit neuer Autorität versehen. Mit bewaffneter Autorität, eine Anspielung auf die Waffen der Roten Armee, auf die Waffen der Anti-Hitler-Alliierten, die eben dabei waren, die brutalste Gewaltmaschinerie niederzuwerfen, die je ein deutscher Staat errichtet hatte. Aber wenn auch das Kommunistische Manifest durch die Waffen der Roten Armee mit neuer bewaffneter Autorität versehen sein mag, bleibt da nicht dennoch die Frage, ob allein schon dadurch auch die Einsichten und Ziele des Manifestes neue Wirksamkeit erhalten? Sind in dieser Schlussphase des mörderischsten aller Kriege, Lehre und Programm des Manifestes noch aktuell? Wenige Wochen später macht Brecht in sein Arbeitsjournal folgende Eintragung.
10. März 1945. Zwischen dem Lehrgedicht und den schrecklichen Zeitungsberichten aus Deutschland. Ruinen und kein Lebenszeichen von den Arbeitern.
März 1945. Die Aufstände gegen Hitler, mit denen Brecht und die anderen im Exil noch immer rechnen, bleiben aus. Keine Streiks, keine Aktionen des Widerstands im Inneren, keine Meuterei, kein Aufruhr unter den geschlagenen Soldaten und Matrosen des geschlagenen Deutschen Reichs, denn der Mai 1945 war kein November 1918. Die Logik, dass aus großen Kriegen, der Bewaffnung ganzer Volksschichten Revolutionen folgen, scheint nicht mehr zu gelten. Die deutsche Revolution von 1918, die die erste deutsche Republik erschuf, wurde mit den Gewehren der Soldaten und Matrosen des Ersten Weltkriegs erkämpft. Diese Dialektik von Krieg und Revolution hatten schon Marx und Engels 1848 in ihren Grundzügen beschreiben können. Die Bourgeoisie, heißt es dort, ist zur Erreichung aller ihrer Zwecke und Ziele auf die Hilfe des Proletariats angewiesen. Sei es zur Niederwerfung feudaler und monarchistischer Herrschaftsformen wie im Frankreich des 19. Jahrhunderts, sei es in ihren Kriegen wie im Deutschen Kaiserreich, wo monarchistische und bürgerliche Kreise für ihre gemeinsamen Expansionspläne auf die Arbeitermassen angewiesen waren und ihnen Waffen gaben. Marx und Engels schrieben:
Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst. Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen, sie hat auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden. Die modernen Arbeiter, die Proletarier.
Die Waffen, mit denen das Kaiserreich Europa erobern wollte, richten sich im November 1918 gegen es selbst. Doch diese Dialektik von bürgerlichem Krieg und proletarischer Revolution, die ebenso noch für die russische Revolution und die Entstehung des Sowjetstaates Gültigkeit hatte, gilt für das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Ruinen und kein Lebenszeichen von den Arbeitern. Die Errichtung des ersten deutschen Arbeiterstaats, die spätere Gründung der DDR, war eine reine Sache der weltpolitischen Konjunktur, eingeleitet und befördert durch den Status quo der vier Besatzungsmächte. Der Mai 1945 wird kein November 1918 werden. Was also will Brecht mit seinem kommunistischen Manifest sagen? Was soll dieses Lehrgedicht, wie er es nennt, lehren? Hören wir die ersten Verse.
Kriege zertrümmern die Welt, und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um. Nicht geboren im Krieg, auch im Frieden gesichtet, seit lange. Schrecklich den Herrschenden, aber den Kindern der Vorstädte freundlich. Lugend in ärmlicher Küche, kopfschüttelnd in halbleere Speisen. Abpassend dann die Erschöpften am Gatter der Gruben und Werften. Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne Passierschein. Selbst in Kontoren gesehen, selbst gehört in den Hörsälen. Zeitweis, riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen Bombern, redend in vielerlei Sprachen, in allen und schweigend in vielen, Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der Paläste, ewig zu bleiben gekommen. Sein Name ist Kommunismus.
So der Anfang des Brechtschen Manifestes, das dem Anfang, genauer dem Vorspann des Originals entspricht. Doch schon hier am Anfang macht Brecht eine wichtige Umdeutung. Hören wir den Anfang des Manifestes, wie ihn Marx und Engels schrieben.
Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen.
Wobei Marx das Gespenst des Kommunismus umging, ist jetzt bei Brecht ein Trümmerfeld. Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um, lautet die erste Verszeile. Brecht nimmt Marx sehr ernst. Europa ist in Trümmern, zerstört von 6 Jahren Krieg, übersät mit Bombentrichtern menschlichem Elend und Leid, Mahnmalen der Hoffnungslosigkeit, die zu groß ist, als dass sie im Mahnmal wirklich erinnerbar bliebe. Und Kommunismus? Anders als bei Marx, der gerade mit dem Manifest der Kommunistischen Partei das Märchen vom Gespenst des Kommunismus verscheuchen will, bleibt das Gespenst bei Brecht Gespenst. Bleibt Gespenst, wird lebendig, subversiv, geht in den Untergrund.
Lugend in ärmlicher Küche, kopfschüttelnd in halbleere Speisen. Abpassend dann die Erschöpften am Gatter der Gruben und Werften, Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne Passierschein, selbst in Kontoren gesehen, selbst gehört in den Hörsälen zeitweis, riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen Bombern, redend in vielerlei Sprachen, in allen und schweigend in vielen.
Kommunismus im 20. Jahrhundert, ein Gespenst, das umgeht in Panzern, Bombern, ärmlichen Küchen und Gefängnissen, unsichtbar und ununterdrückbar zugleich. Das kommunistische Gespenst von 1848, das der Zar und der Papst, der preußische König und die rheinische Gendarmerie als Schrecken an die Wand malten, weswegen Marx und Engels in einem Manifest und in klarer Sprache ihr wirkliches Ziel und Programm dagegenhalten mussten, dies Gespenst scheint jetzt in die Wirklichkeit gesprungen zu sein. Wo und wie es dort wirksam ist, scheint Brecht in seinem Manifest beschreiben zu wollen. Sein Lehrgedicht ist kein Katechismus politischer Überzeugungen, kein Pamphlet, keine beißende Anklage, kein spöttisch-polemisches Programm. In einem Brief an Karl Korsch, seinen Freund und von ihm selbst sogenannten Lehrer in allen marxistischen Fragen, schrieb er im März 1945, wie er das Ganze sich vorstellt.
Ich versuche mich an einem Lehrgedicht in der respektablen Versart des lucretischen De Rerum Natura über so etwas wie die Unnatur der bürgerlichen Verhältnisse. Das Kernstück bildet das Manifest, das ich in den 2 mittleren Gesängen darstelle. Ein erster Gesang soll über die Schwierigkeiten handeln, die es bereitet, sich in der Natur der Gesellschaft zurechtzufinden. Ein letzter, die ungeheuerlich gesteigerte Barbarisierung vorführen.
Ein groß angelegter Plan. Ein Lehrgedicht in 4 großen Teilen, Gesänge genannt, von denen die mittleren beiden die Umdichtung des Manifests darstellen sollten. Doch Brecht hat, um es vorwegzunehmen, diesen Plan nie realisiert. Alle 4 Teile sind unvollständig geblieben. Vom Marxschen Manifest hat Brecht nur den Vorspann und das erste Kapitel in Verse gebracht, und von dem ersten und letzten Teil des ganzen Lehrgedichts liegen uns nur fragmentarische Gedichtsstücke vor. Unter diesen aber findet sich das Folgende, das im Gedicht selbst Aufschluss geben will über Zweck und Vorgehensweise. Es sollte den Anfang des ersten Teils bilden.
Wenn wir hier nun im Gedicht die Natur der Menschen betrachten, wie der Lucrez die Natur der Dinge im Gedicht betrachtete, ist's, weil uns grad so wie ihm nur zu ahnen vergönnt ist, nur Dämmriges. Nicht von Erscheinungen schlechthin noch Anschauung sei hier die Rede, nicht vom Wesen der Dinge und nicht wie alles sich zuträgt, so erzählt, dass der Schauende eins sich fühle mit allem, alles begreife und billige alles und bleibe der Gleiche, allseits Begriffene, allseits Gebilligte. Nein, dieses Schildern werde als müßig erkannt, ja schädlich. Enthüllt es auch Wahrheit. Denn nicht nur, was einer sagt, sondern auch, warum und zu welchem Ende er es sagt, sei geprüft. Denn die Wahrheit, Genossen, genügt nicht. Immer mengt der Betrüger mit Wahrheit die schmutzige Rede. Freilich, der sicher am Ofen sitzt und sich von fernen Geschehen gerne erzählen lässt, der ist mit allem Erfahrenem zufrieden. Denn was ändert schon ihm der Bericht die Folge der Speisen? Aber hat er auch alles gesagt? Und wer ist es, der redet, fragt, der morgen den Weg ziehen muss, den der andere berichtet? Flut gibt's und Ebbe dort, gut. Aber wann ist die Flut? Wann die Ebbe? Und kommt bei Ebbe man durch, vielleicht geht es doch bei der Flut auch. Unabänderlich scheint dem Augenzeugen das Unglück, und er betont das Schicksalshafte. Jedoch, der den gleichen Weg zu gehen hat, dem ist mit solchem Gerät nichts geholfen. Der will wissen, wie kann ich vermeiden, was jene vernichtet.
Der Augenzeuge des Geschehens, seine Erzählung von Unglück und schicksalshafter Flut, die Metaphorik ist gedrückt, gerade wo sie in harmlosen Worten nur andeutet. Brecht fordert, der Erzähler solle nicht bloß Erzähler sein, der Zuhörer nicht bloß zuhören. Einer, der mit allem einzig fühle, alles begreife und billige alles, sagt Brecht, begreift nichts, und der so erzählt, tut Schädliches, Müßiges, selbst wenn er die Wahrheit sagt. Denn die Wahrheit, Genossen, genügt nicht. Welche Wahrheit ist es, die nicht mehr genügt? Nicht einfach, darauf eine schnelle Antwort zu geben. Kurz vor Kriegsende, mitten in den Ruinen des zertrümmerten Nazireichs, schreibt Brecht ein Lehrgedicht von der Natur des Menschen in der Unnatur der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Unnatur, die Krieg, Zerstörung und Barbarei eines millionenfachen Mordens mit sich brachte, soll also immer noch gleichen Ursprungs sein wie die Chance zum befriedeten Glück. Das aber hieße, aus den Verhältnissen so wie sie sind, aus allen Niederlagen, Katastrophen und Leid dieses Krieges die Chance des Zukünftigen sichtbar zu machen. Aber gab es in diesem Krieg noch Helden? Gab es heroische Taten? Gab es in diesem Krieg auch nur eine Niederlage, die jetzt einen glücklichen Neuanfang verhieße? Waren gerade die Millionen der kämpfenden Arbeiterbewegung vor dem Faschismus, wenn sie noch dem KZ entrinnen konnten, nicht jetzt auf den Schlachtfeldern verblutet oder erfroren? Ruinen und kein Lebenszeichen von den Arbeitern, schreibt Brecht 1945. Und die so beschriebene Situation der Vernichtung ist nicht einmal mehr tragisch. Sie ist nicht tragisch, weil die barbarische Ausrottung von Millionen Menschen, ihren Städten und Dörfern, nicht mehr von sich aus die Hoffnung auf eine befreite Zukunft in sich trug. Eine fast nihilistische Einsicht, die vielen in den 40er Jahren dieses Jahrhunderts gemeinsam war. Das Sinnloseste nach diesem Krieg schien zu sein, dass es weitergeht. Aber es geht weiter, und soll das bei all der geschehenen Sinnlosigkeit drohende Vergessen des Geschehenen verhindert werden, so gilt es, die Lehre zu ziehen. Doch woraus? Einfach aus dem, wie es war? Aus der Wahrheit? Die Wahrheit, Genossen, genügt nicht, sagt Brecht, weil jetzt die Wahrheit nicht genügen kann, die nur die Wahrheit der Sinnlosigkeit selber ist. Diese Wahrheit ist unbegreifbar.
Als es aber dann galt, das Vorhandene ganz zu begreifen, suchte man nach Gesetzen, die das Vorhandene erklärten, damit es klar sei, wieso und auf welche Weise das, was vorhanden war, so wie es war, zustande gekommen. Aber als man so das Vorhandene begriff und jene Gesetze ausfindig machte und sie aufstellte in Wörtern, zeigte es sich, dass alles Begreifen zu wenig war. Freilich war es wichtig zu sehen, wieso das so war, wie das war.
Das Vorhandene, das nicht mehr zu begreifen ist, weil alle Logik, aller Sinn bloße Wörter bleiben und ebenso alle Gesetze, mit denen man das Vorhandene erklärte und doch nicht begreiflicher macht, dies eben ist die Situation des Kriegsendes, die Brecht nur noch mit ganz dürren, hohlen Worten literarisch darstellen kann. Wenn aber Brecht so weder eine begrifflich-theoretische noch eine dramatisch-tragische Darstellung der Situation des zerschlagenen Deutschland geben kann, bleibt nur das Mittel der Erzählung, der episodischen Schilderung, die anders als Theorie oder Dramaturgie nicht verlangt, dass es einen begründeten Anfang und ein definitives Ende der Schilderung gibt. Bei aller sonstigen Vorliebe Brechts für solche epischen Formen wird ihm hier die Wahl gleichsam von der Sache selbst aufgezwungen. Doch Brecht tut ein weiteres. Er wählt eine der strengsten epischen Formen der Literaturgeschichte, den Hexameter. Der Hexameter ist im Deutschen zudem ein recht ungebräuchliches Versmaß, und es bedarf der Erklärung, warum Brecht gerade auf dieses epische Metrum verfallen ist. Der Hexameter ist das Versmaß der Epen Homers, der Ilias und Odyssee, jener frühgriechischen Dichtungen also, die den sagenumwobenen Kampf um Troja beschreiben und die Irrfahrt und Rückkehr eines seiner Helden Odysseus. In der deutschen Sprache hat dieses Versmaß keine glückliche Geschichte gemacht. Der heutigen Literaturwissenschaft gilt der Hexameter als Maß eines strömenden Rhythmus, und für den Eindruck, den dieser erwecken soll, wird gerne Schiller zitiert, der mit einem kleinen Zweizeiler, einem sogenannten Distichon, den epischen Hexameter beschrieb. Man kann ohne Mühe die jeweils 6 Betonungen eines Verses heraushören, die der Hexametervers in einer geregelten Abfolge von Hebung und Senkung enthalten muss.
Der epische Hexameter. Schwindelnd trägt er dich fort auf rastlos strömenden Wogen. Hinter dir siehst du siehst vor dir nur Himmel und Meer.
Was hier mit dem Bild des wohligen Wogens auf ruhigen Wellen zwischen Himmel und Meer gemeint ist, hat nun wenig mit Brecht zu tun, viel aber mit dem deutschen Sturm und Drang, jener literarischen Epoche gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die in einer Art liedhaften und gefühlsbetont idyllischen Dichtung auch dem epischen Maß Homers zu einer Renaissance verhalf. Ausgenommen diese kurze Periode der literarischen Lust an nicht enden wollender Gefühls- und Naturidylle, wo der Hexameter als sogenanntes Strombett für den entsprechenden strömenden Rhythmus der Gedichte und Elegien diente, ist seine Verwendung im Deutschen sehr umstritten gewesen. Der griechische Hexameter, so viel hier nur am Rande, besteht zwar gleichfalls aus 6 Versfüßen in einem Vers, aber gesprochen wurden nicht, wie im Deutschen einzig möglich, Akzente, also Betonungen und Unbetontes, sondern Dehnungen, Längen und Kürzen der Silben, bei davon unberührter Betonung. Schon deswegen ist ein griechischer Hexameter aufs Deutsche nicht übertragbar. Der Form nach gehen Brechts Hexameter durchaus auf die deutsche Tradition der Versdichtung im Sturm und Drang zurück. Und daran zeigt sich Brechts eigentümlich rigoroses Verhältnis zur literarischen Tradition. Denn obwohl sein Gedicht nichts von für ihn wohl absolut unverdaulichen Gepräge der Idylle und Gefühlsschwärmerei des Sturm und Drang enthält, benutzt er doch das entsprechende und gleichermaßen unverdauliche Versmaß, weil die Sache, deren Erzählung er das Maß gibt, nicht eben schnell und gefällig verdaut werden soll und kann. Der Hexameter ist auch bei Brecht ein strömender Rhythmus, der große Aufmerksamkeit und Konzentration verlangt, aber nicht Konzentration und Versenkung in Naturidyllen wie bei Voss und Klopstock, sondern Konzentration auf jene Ruinen und jene Situation der zerstörten Hoffnungen im Frühjahr 1945.
Wenn wir hier nun im Gedicht die Natur der Menschen betrachten, wie der Lucrez die Natur der Dinge im Gedicht betrachtete, ist's, weil uns, grad so wie ihm, nur zu ahnen vergönnt ist, nur Dämmriges.
Auch der Rückbezug auf jenen römischen Poeten des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, Titus Lucretius Carus, kurz Lucrez genannt, ist typisch für Brechts Aneignung der Tradition. Lucrez de rerum natura, zu Deutsch von der Natur der Dinge, gilt als das erste Lehrgedicht überhaupt. Das Lehrgedicht aber gilt seit Lucrez' Vorbild als eine Gattung, in der auf dichterische, poetische Weise ganz unpoetische, karge Gegenstände der Wissenschaft oder Philosophie abgehandelt werden. Lucrez poetisierte in lateinischen Hexametern die naturwissenschaftliche Atomlehre des griechischen Philosophen Epikur. Naturwissenschaft und Poesie werden vermischt, weshalb diese Art Lehrgedicht Goethe ein Greuel war, und so will Lucrez den an Epikur sonst desinteressierten Römern dessen Philosophie nahebringen, dessen Lehre von den kleinsten Partikeln, den harten, weichen, rauen und glatten Atomen, aus denen, so Epikur, der ganze Kosmos zusammengesetzt sei. Diesen Epikur wählte übrigens kein anderer als Karl Marx zum Thema seiner Doktorarbeit. Es mag fraglich bleiben, ob Brecht nun Lucrez wirklich durchgearbeitet hat oder gar Epikur oder die Marx'sche Doktorarbeit kannte. Brechts Rekurs auf das klassische Lehrgedicht des Lucrez besagt nur dies. Es soll Wissenschaft, und das heißt bei Brecht politische Theorie, in poetischer, literarischer Gestalt vermittelt werden, ohne dass dieser literarischen Gestalt wegen etwas von der Ernsthaftigkeit und Wahrheit der politischen Lehre verloren ginge. Wenn Lucrez also Wissenschaft und Poesie, künstlerische Erzählform und wissenschaftlichen Inhalt zusammengebracht hatte, dann befolgt darin Brecht sein Vorbild. Der wissenschaftliche Inhalt soll sein das Manifest, die Lehre von der geschichtlichen Entstehung und historischen Veränderbarkeit der bürgerlichen Gesellschaft, kurz die Lehre vom Klassenkampf als dem bewegenden Prinzip der Geschichte. Damit beginnt das kommunistische Manifest von Marx und Engels.
Kapitel 1: Bourgeois und Proletarier. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf. Einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.
Hören wir diese Sätze der Klassiker Marx und Engels jetzt in der Brechtschen Fassung.
Lest ihr Geschichte, so lest ihr von Taten enormer Personen, ihrem Gestirn sich erhebend und fallend, vom Zug ihrer Heere oder von Glanz und Zerstörung der Reiche. Den Klassikern aber ist die Geschichte zuvörderst Geschichte der Kämpfe der Klassen, denn sie sehen in Klassen geteilt und kämpfend die Völker in ihrem Innern. Patrizier und Ritter, Plebejer und Sklaven, adlige Bauern und Handwerker, heut Proletarier und Bourgeois, halten sie jeweils den riesigen Haushalt im Gang der Erzeugung und der Verteilung der Güter, der Lebensnotwendigen. Immer doch kämpfend dabei, den Kampf bis aufs Messer, den um die Herrschaft. Burgfrieden gab es zuweilen. Die Klassen kämpften verbündet gegen den äußeren Feind und stellten den eigenen Kampf ein. Doch den von beiden erfochtenen Sieg gewann dann nur eine. Siegreich kommt eine zurück und die andere läutet die Glocken, kochte den Siegesschmaus und baute die Säule des Sieges. Tiefer nämlich und dauernder ist als der Krieg noch der Völker, den die Geschichtsschreiber schwatzhaft berichten, der Kampf doch der Klassen, offen gekämpft und versteckt und geführt um die eigenen Städte, nicht die des Feinds. Jener Kampf der Beherrschten mit ihren Beherrschern, endigend nur mit dem völligen Umsturz des Baus der Gesellschaft oder der kämpfenden Klassen gemeinsamem Sturz in das Chaos.
Es fällt auf, dass der dichte, gedrängte, teils polemische, teils sehr pointiert argumentierende Stil des Marx-Engelschen Manifests bei Brecht völlig aufgegeben wird und an seine Stelle eine epische Breite langer Sätze tritt, Reihungen vor allem, die den Eindruck einer Erzählung erwecken und doch keine Geschehnisse schildern, sondern nur Andeutung solcher Geschehnisse bleiben. Dafür ein weiteres Beispiel, zunächst wieder das Original, dann Brechts Umdichtung.
Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor. Aus dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie. Die Entdeckung Amerikas, die ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt – gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung.
So nun geschah es, dass unsere Epoche entstand, die des Bürgers. Leibeigene wurden zu Pfahlbürgern. Hinter den sturmsichern Pfählen blühen die Zünfte auf. Doch die Mauern halten das Tuch nicht, und es erwecket der Handel das schlummernde Dorf. An der Küste bauen die Seestädte Schiffe, die neue Gestade erreichen, Afrika fleißig umsegeln und tapfer Amerika angehen. Und der ostindische Markt, der chinesische Markt und Amerikas Kolonisierung, die Häufung der Gelder und Waren, beschwingen Handel und Schifffahrt und Industrie und mächtig heraustritt aus der feudalen Gesellschaft der neue Beherrscher, der Bürger.
Wenn so nun aus der bei Marx nur konstatierten Tatsache der Entdeckung Amerikas und der Umschiffung Afrikas bei Brecht jene Seestädte an der Küste werden, die Afrika fleißig umsegeln und tapfer Amerika angehen, so kann daran Vorzug und Schwäche der Brechtschen Umdichtung deutlich werden. Vorzug ist sicher die größere Plastizität, die Farbe der Sprache, die erreicht wird, etwa durch den Gebrauch solcher unüblichen Wendungen wie ein fleißiges Umsegeln, eine sogenannte Katachrese, eine ungehörige Wortzusammenfügung, die im wissenschaftlichen Sprachgebrauch verboten wäre. Aber literarisch erlaubt, verhilft sie der Dichtung zu einer Bildhaftigkeit und Verfremdung, die nachdenklich machen kann, wie denn diese lapidare Umschiffung Afrikas tatsächlich vonstatten gegangen sein mag. Ein weiterer Vorzug ist der, dass durch den Hexameter, den die deutsche Klassik zum Strombett eines strömenden Rhythmus machte, tatsächlich ein drängender Fluss in die Schilderung hineinkommt, und dies deshalb, weil die einzelnen Sätze selbst, immer wieder durch die Verse unterbrochen, sehr lang und durch Umstellung der Satzglieder sehr spannungsreich werden. Dafür folgendes Beispiel, wo Brecht die Situation des Arbeiters im Kapitalismus schildert, der als bloßer Mietsklave gedungen, doch die ganze Maschinerie der gesellschaftlichen Produktion als einziger in Gang halten kann.
Berge von Maschinerie, hinter Zaun und Mauer und besser noch von Gesetzen beschirmt. Und drüben Millionen Proleten, schrecklich getrennt durch Mauer und Zaun von den Mitteln zur Arbeit. Und die Gesetze des Staats, jeder Einzelne mietbar für Stunden all diese Maschinerie zu betreiben, wie Wasserkraft mietbar oder elektrischer Strom für den Preis der Gestehung. Doch auch nur, wenn jener Gott des Profits nickt, der Blinde und Tolle, der Spieler.
Das Ganze war ein Satz, der über 7 Verszeilen sich erstreckt und verschachtelt und selbst dem geübten, literarisch geschulten Hörer nicht eben leicht verständlich ist. Und hier macht sich der Nachteil der Hexameterdichtung geltend. Denn erstens bedarf sie einer intensiven Schulung des Sprechers. Hexameter müssen laut deklamiert werden, stumm lesen kann man sie nicht. Und zweitens ist es ein ganz ungebräuchliches Maß, das beim Hören Gewöhnung verlangt, selbst bei gebildeten Literaten. Und das sind die Arbeiter nicht. Das war auch der Grund, weil ich von der ganzen Sache abrieten. Hans Eisler erinnert sich.
Ich sagte, was immer du schreibst, bewundere ich sehr, aber was du glaubst zu schreiben, schreibst du nicht. Du schreibst eine Art verjatzter Hexameter. Manchmal sind es auch Pentameter. Manchmal sind es jambische Formen, etwas hypertrophische jambische Formen. Kurz und gut, die strenge Form hasste nicht. Darauf wurde der Brecht ungeheuer erregt, denn er wollte selbstverständlich die Form meistern, lief zu dem noch viel gebildeteren Feuchtwanger, der ihm ebenfalls sagte, also Hexameter sind das nicht. Worauf wir anfingen, in einer gemeinsamen Sitzung ihm griechische Hexameter vorzudeklamieren, und zeigten, wo der Einschnitt, der sich das ergänzt. Kurz und gut, Brecht konnte das nur mit dem Ohr nachmachen, da er das Glück hatte, nicht von einem alten Griechischprofessor wie ich 6 Jahre gequält zu werden. Gut, das würde damals auch keinen großen Unterschied gemacht haben. Ich sagte mir, welches Kulturniveau müssten die Leser des Kommunistischen Manifestes schon haben, um bereits Diversifikation genießen zu können. So sagte ich mir, ja, Himmel, Teufel, Homer ist weder gelesen noch vorgelesen populär in Deutschland. Der großartige Dante ist nicht in die deutschen Köpfe, nicht einmal in die Intelligenz hineinzuhämmern. Wie sollten unsere Industriearbeiter, und an die wendeten wir uns doch schließlich, auch an die Intelligenz, plötzlich in Versform hinein... Und der Genuss an den Hexametern, die ja die Sache nicht klarer machen, sondern nur poetisieren, und die Poetisierung ist nicht immer eine Klarmachung, tritt nicht ein. Ich habe die Verse von Brecht nicht mehr im Kopf, aber damals sagte ich mir, also was soll das?
Dies war die Meinung Hans Eislers 1945. Bezüglich der falsch gebauten Hexameter hat Eisler recht. Aber auch die formal falschen haben eine kalkulierte, freirhythmische Ordnung, die sie beim Hören fast ununterscheidbar macht von den richtig gebauten Versen. Leon Feuchtwanger, den Eisler hier erwähnt, probierte abendelang mit Brecht neue Verse, bis er es schließlich aufgab und die Sache verwarf. Andere Freunde Brechts, Helene Wahl-Korsch, der vorhin genannte marxistische Philosoph und langjährige Freund Brechts, schickte eine lange Liste von Verbesserungsvorschlägen. »Ihre 380 Zeilen kommunistisches Manifest sind ein Meisterwerk«, schrieb er, und auch Hans Eisler hat später sein Urteil revidiert.
Heute, 1961, bedauere ich, einen großen Meister wie Brecht von diesem Werk eher zurückgehalten zu haben, als ihn durch Zuspruch zu fördern. Wenn ein Mann in der Isolierung der Emigration von seinen besten Freunden täglich hört, was soll das, außerdem stimmen die Hexameter nicht, muss er nach einigen Wochen einfach die Lust verlieren. Das haben sowohl Feuchtwanger als auch ich gemacht. Und wir haben uns beide völlig falsch benommen. Das kommunistische Manifest von Brecht wäre es als ein ganz seltenes Kunstwerk in die Geschichte der Menschheit eingegangen.
Brechts Lehrgedicht von der Unnatur der bürgerlichen Gesellschaft, seine Versifizierung des kommunistischen Manifest, blieb Fragment. Später, Anfang der 50er Jahre in der DDR, hat Brecht sich die Entwürfe und verschiedenen Fassungen der Manifestbearbeitung immer wieder vorgenommen. So nach dem 17. Juni 1953 und dann noch einmal 1954. 1955, ein Jahr vor seinem Tod, bittet er seinen Verleger Surkamp um ein Gespräch mit einem Literaturwissenschaftler, um in den komplizierten metrischen Fragen weiterzukommen. Ist keine schnell beiseite geschobene Gelegenheitsarbeit, aber trotz zehnjähriger, immer wieder unterbrochener Arbeit wird Brecht nicht fertig. Hans Bunge, Brecht-Spezialist in der DDR, heute lebt er als Regisseur in Rostock, hat das 1963 mit folgendem Satz kommentiert. Die Erneuerung des Manifest der Kommunistischen Partei war in der Weise, wie Brecht es 1945 vorgehabt hat, nicht gelungen. Ein vieldeutiger Satz aus dem Jahre 1963, als es auch in der DDR nach dem Scheitern der zaghaft kulturrevolutionären Bewegung von Bitterfeld und nach dem Bau der Mauer um solche Erneuerung schlecht bestellt aussah. Wie hatte Brecht seine Erneuerung motiviert?
Das Manifest, Pamphlet selbst, ein Kunstwerk. Jedoch scheint es mir möglich, die propagandistische Wirkung heute, 100 Jahre später und mit neuer bewaffneter Autorität versehen, durch ein Aufheben des pamphletischen Charakters zu erneuern.
Jetzt also, 1945, wo es im besetzten Deutschland die bewaffnete Autorität der Roten Armee hat, soll das kommunistische Manifest seinen polemisch-aggressiven, pamphletistischen Charakter verlieren. Soll es nachdenklicher werden? Reflektierender, vorsichtiger? Aber für wen? Wer soll es hören? Wo sind die Adressaten der Erneuerung? Brecht hat in den Gesängen des Lehrgedichts darauf eine Antwort gegeben, mystische, harte Antwort. Sie lautet:
Denk nicht, es sah dich nicht, der dies schrieb, dich am Grunde des Schachtes, über die Hacke gebückt mit dem schmerzenden Rücken, dich Ärmeren, der du noch jenen beneidest, die eisigen Straßen durchlaufend, bis sich der Mensch, mit dem du dein Bett teilst, erhebt und müde noch weggeht. Denk nicht, es sah dich nicht, der dir dies schrieb, als er schrieb, als er solches weit Entferntes besprach, so Schwieriges, so nur Gedachtes, so, als hätte er Jahre noch Zeit, um zu... Du aber hast nur mehr Stunden, Und wenn jetzt die Kälte noch zunimmt, kann dir bald keiner mehr sagen, was tun, um dem Tod zu entrinnen. Wärme ist's, was du brauchst. Und Brot, und schnell brauchst du's. Und von allen Lehren der Welt nur die, wie du schnell bekommst, was dir mangelt. Und jetzt erfährst du als erstes, verbanne zuvörderst die Schnelligkeit ganz aus dem Kopf. Wo die Not am größten ist, die Hilfe am fernsten. Ebenso kalt wie der Wind ist die Lehre, ihm zu entgehen. Ebenso dürftig wie deine Nahrung, der Rat, sie endlich zu mehren. Also gibt der Lehrende dich. Also meint er dich nicht mehr, weitersprechend und dich übergehend, der du doch Eile hast und schnell etwas brauchst, und spricht so, als brauchst du nichts, oder wenig? Oder vor allem nicht gleich etwas?
Brecht sah, das wird hier deutlich, die Schwierigkeit nicht im Hexameter, im falsch oder richtig gebauten, in seiner Unangemessenheit im Deutschen, wie Eisler es sagte. Brecht sah die Schwierigkeit im Inhalt der Sache selbst. Dass nämlich das Lehrgedicht von der Natur des Menschen, die Erneuerung der marxistischen Klassiker, trotz allem keine Hilfe mehr wäre für den, den es anging, für den Gebückten im Schacht und vor Kälte, der nichts eiliger braucht als Brot und von allen Lehren der Welt nur die, die ihn rettet. Und eben diese Lehre kann Brecht nicht geben, nur die Hilflose. Verbanne zuvörderst die Schnelligkeit ganz aus dem Kopf. Und es folgt ein formal ganz exakter Hexametervers.
Ebenso kalt wie der Wind ist die Lehre, ihm zu entgehen.
Alle sechs Hebungen an der richtigen Stelle platziert. Und doch ein ganz unbrechtischer Vers scheint es. Kein witziger Hintersinn, keine listige Dialektik, keine durch Verfremdung erzielte Aufhellung erreicht es, dass dem Hörer, dem Adressaten, dem Gebückten im Schacht, irgendein Ausweg gewiesen wäre. Brecht, der gerade damit berühmt wurde, Kunstgenuss die materiellen Bedürfnisse, jeder Moral das Fressen voranzustellen forderte, der überhaupt bloße Versenkung ins Kunstwerk ablehnte und alle seine Technik darauf richtete, dass aller ästhetische Unterhaltungswert einen außerästhetischen Lernprozess in Gang setze, dieser Brecht ist hier an seine Grenzen gestoßen. Dass der Wind auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs und in den Hinterhöfen der zerbombten Proletarierviertel so kalt war, wie die Lehre, dem zu entgehen, daran ist nichts Hintersinniges und Verfremdbares mehr. Die Erfrierenden etwa noch als tragische Opfer auf die Bühne oder in die Literatur zu bringen, so als wären sie gestorben, um uns zu erretten, das geht und Brecht lehnt es ab. Die Geschichte hat, wenn sie jähes getan hat, jetzt aufgehört, sich im dialektischen, leidvollen, aber immer noch sinnvollen Auf und Ab in Richtung auf Freiheit und Kommunismus von selbst zu bewegen. Was aber ist da noch zu lernen?
Also gibt der Lehrende dich auf, also meint er dich nicht mehr, weitersprechend und dich übergehend, der du doch Eile hast, und schnell etwas brauchst, und spricht so, als brauchtest du nichts oder wenig oder vor allem nicht gleich etwas?
Diese Fragen bleiben offen. Auch das Lehrgedicht, zu dem sie gehören, ist Fragment geblieben. Und an die Brecht dachte, als er es schrieb, denen kam es niemals zu Gehör. Wir aber sind diese Hörer, an die Brecht dachte, nicht. Das zu begreifen, wäre fast schon eine Erneuerung des kommunistischen Manifestes.